Ja, danke Jesus jetzt da für den Gerhard, danke, dass du ihn lieb hast und dein Kind ist und möchte wirklich bitten, Herr, dass du ihn stärkst mit deinem Heiligen Geist, dass er uns das Wort von dir so rüberbringt, Herr, dass er in unseren Herzen das wirklich einschlägt, Herr, und in unserem Leben einfach erlebbar ist. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Okay.
Warum Weihnachten? So der Titel unserer Adventspredigtreihe. Und wenn es um Weihnachten geht, kommt man oft vor, dass Christen da oft recht krampfhaft, fast zwanghaft versuchen, den Rest der Welt vom Wahnsinn von Weihnachten zu überzeugen. Und mir kommt auch vor, dass das meistens sehr klanglos im Trubel verhallt und nicht wirklich wahrgenommen wird, was schade ist und traurig ist. Weihnachten ist, denke ich, für die meisten Menschen, egal jetzt ob Christ oder nicht Christ, ein Familienfest. Und es wird dann immer versucht, so perfekt und so schön wie möglich zu gestalten. Wir haben jetzt ja vom Rauen Hauser schon gehört, die Vorbereitungen, da wird putzt, da wird alles hergerichtet. Man versucht zu schmücken, Kerzen aufzustellen, alles muss sauber sein. Und es wird schon lang vorher geplant und überlegt, jo, wie machen wir es, was werden wir heuer essen? Raclette oder Fondue meistens. Oder wer lädt wen ein, wo treffen wir uns, mit wem treffen wir uns und. Es ist ein Haufen Planungssachen und viel Vorbereitungsarbeit, damit es wirklich ein möglichst perfektes Familienfest wird. Und dann sitzt man zusammen im kleineren, mittleren oder größeren Familien- oder Freundeskreis und feiert halt Weihnachten. Und Weihnachten ist aber auch die Zeit, was man so von Studien weiß, was vielfach auch zu Streitereien kommt, zu Konflikten kommt, wo vieles, was angestaut ist, hochkommt. Und oftmals liegen einfach die Nerven blank. Entweder am Heiligen Abend oder schon vorher. Und so manch einer denkt sich, hoffentlich ist die besinnliche Zeit bald wieder vorbei, damit es wieder ein bisschen ruhiger wird. Also warum Weihnachten? Warum tun wir uns das eigentlich an? Ich komme dann später nochmal drauf zurück. Letzten Sonntag haben wir uns dann die Frage gestellt, warum Engel? Und ja, Engel sind irgendwie, wenn man es jetzt so mit dem Rest der Schöpfung vergleicht, doch sehr besondere Wesen. Ein bisschen magisch, übernatürlich, vielleicht auch ein bisschen unheimlich, also wirklich was Besonderes. Und heute stellen wir uns die Frage, warum Hirten? Und das ist jetzt doch ein ziemlich großer Sprung von den Engeln zu den Hirten, weil Hirten sind jetzt eigentlich gar nicht besonders. Sie sind eigentlich sehr gewöhnlich, haben nichts Magisches, nichts Übernatürliches an sich. Und ja, Hirten, warum? Ja, warum nicht? Heutzutage wären es vielleicht keine Hirten, sondern vielleicht Bauarbeiter oder Mitarbeiter von der Asfinag, die halt irgendwo auf einer Autobahn in der Nacht Reparaturarbeiten vor sich nehmen. Damals waren einem Hirten eine gewöhnliche, größere Gruppe der Gesellschaft und waren halt Hirten damals. Also warum nicht Hirten? Aber natürlich gibt es da mehr dazu zu sagen und da wollen wir uns heute das ein bisschen anschauen. Und Karl hat letzten Sonntag so einen Streifzug durch die ganze Bibel gemacht zum Thema Engel und das wollen wir heute auch machen zum Thema Hirten. Und ein bisschen so uns anschauen, die Rolle und Bedeutung der Hirten und auch die Beziehung zu den Schafen. Hirten, auf Hebräisch Ra, Griechisch Poimen, bedeutet so viel wie weiden. Also das ist so die Funktion des Hirten. Ein Hirte weidet und hütet eben Schafe und Ziegen, auch andere Tiere, aber hauptsächlich damals im arabischen Raum im Schafe und Ziegen. Und der Wohlstand im ganzen Orient war und ist zum Teil heute auch noch, oder wird daran gemessen, an der Größe der Herde. Je größer die Herde ist, desto wohlhabender ist jemand. Und da haben Hirten eben eine wichtige Rolle und auch eine sehr ehrenvolle Rolle gehabt, was im Laufe der Zeit dann ein bisschen haben sie an Ehre verloren. Und die erste Bibelstelle, die ich da nennen möchte, und ich habe heute doch einige Bibelstellen, auch zum Teil ein bisschen längere Texte, findet man ganz am Anfang der Bibel, wo Hirte selbst nicht explizit erwähnt wird, der Begriff, aber man sieht Gott selbst als den Hirten. Die Bibelstelle ist ganz am Anfang, 1. Mose 3, Vers 21. Dann bekleidete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell. Es war direkt nach dem Sündenfall. Und da sehen wir Gott selbst als Hirten in einer Doppelfunktion. Einerseits als Hüter und Versorger, aber auch als Herr und Entscheider über Leben und Tod von Schafen und Ziegen. Denn offensichtlich ist hier ein Schaf oder eine Ziege oder ein anderes Tier geschlachtet worden, um Kleidung für die Menschen herzustellen. Und andererseits sehen wir Gott hier aber auch als, also im übertragenen Sinn, als Hirten, als Hüter und Versorger, aber auch als Herr und Entscheider über Leben und Tod der Menschen. Denn er hat sie einerseits mit Kleidung versorgt, andererseits hat er sie dann aber auch verbannt von seiner Gegenwart, hat sie damit abgeschnitten vom ewigen Leben und sie dem Tod preisgegeben. Also wir sehen hier so eine doppelte Bedeutung. Einerseits Hirte als Hüter von Schafen und Hüter von Menschen. Und das ist, denke ich, sehr wichtig und sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Als nächstes sehen wir dann Abel, 1. Mose 4, Vers 2. Danach bekamen sie seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Landwirt. Und wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Abel dürfte irgendwie von seinen Eltern da mitgekriegt haben, dass da scheinbar schon einmal ein Tier oder mehrere geschlachtet worden sind, eben um Gewänder aus Fell herzustellen. Und er selbst bringt dann eben auch ein Opfer, schlachtet ein Tier und bringt Gott ein Opfer, das ihm wohlgefällig ist, im Gegensatz zu dem Opfer, das Kain gebracht hat. In weiterer Folge sehen wir dann Abraham, Isaac, Jakob und Josef, allesamt Nomaden und Schafhirten. Und dann kommt Mose. Und bei Mose kann man jetzt wieder so schön diese Doppelrolle des Hirten sehen, einerseits für Tiere, andererseits für Menschen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1 steht: Mose jedoch hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro. Und das hat Mose 40 Jahre lang gemacht. 40 Jahre lang hat er diese Schafe und Ziegen gehütet. Und anschließend hat er dann 40 Jahre lang das Volk Gottes gehütet und geführt. Und das in aller Geduld und Sanftmut, die er in diesen 40 Jahren als Schafhirte gelernt hat. In dem vierten Buch Mose, Kapitel 12, steht: Mose war ein demütiger Mann, bescheidener als alle anderen Menschen auf der Welt. Also diese 40 Jahre Schafhirte war scheinbar die ideale und perfekte Vorbereitung, um dann das störrische und mürrische Volk Gottes zu hüten, zu führen, zurechtzuweisen, anzuleiten, für sie einzustehen und Verantwortung für sie zu übernehmen. Und dass so eine Hirtenschule die beste Voraussetzung ist, um nicht nur Tiere, sondern ein ganzes Volk zu führen, das sieht man dann auch bei David. Und da steht im 1. Samuel, Kapitel 17, da geht es um den Kampf mit Goliath. Da sagte David: Dein Diener hütet die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde backte, lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss es aus seinen Rachen. Wenn er mich dann angriff, packte ich ihn am Bart und schlug ihn tot. So hat's dein Diener Löwen und Bären erschlagen. Diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen. denn er hat das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und Jahwe fuhr David fort, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und im Psalm 78 steht: Als seinen Diener wählte er David, nahm ihn weg von den Pferchen der Schafe, von den Muttertieren holte er ihn weg, dass er weiden sollte Jakob, sein Volk, und Israel, sein Eigentum. Aufrichtig sorgte David für sie und führte sie mit kluger Hand. Also da sehen wir auch wieder diese Verbindung von Hüten von Schafen und Hüten und Führen von Menschen. Und das ist, denke ich, etwas wirklich Zentrales, wenn es um Hirten geht. Und letztendlich wird es immer wieder auf Gott selbst zurückgeführt. Und darum schreibt David dann selbst auch im berühmten Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also Gott selbst ist der Hirte schlechthin. Und er sorgt für seine Schöpfung, er sorgt für die Tiere, aber auch für die Menschen. Und er ist ein Vorbild für uns, wie wir mit der Schöpfung umgehen sollen, wie wir mit Tier und mit Mensch umgehen sollen. Und jetzt kommen wir auch zu einer, denke ich, zentralen Bibelstelle. Das ist Hesekiel, Kapitel 34. Und da steht eben über Gott, den guten Hirten. Ab Vers 11, so spricht Jahwe, der Herr: Passt auf, ich selbst werde jetzt nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meiner Schafe annehmen und hole sie aus allen Orten zurück, in die sie an jedem unheilvollen Tag versprengt worden sind. Ich führe sie aus den Völkern heraus, hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihre Heimat zurück. Auf den Bergen Israels, in den Talgründen und an allen bewohnten Plätzen werde ich sie weiden lassen. Auf saftigen Wiesen lasse ich sie grasen und auf den hohen Bergen Israels finden sie gute Weide- und Lagerplätze. Ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe der Herr. Die verloren gegangenen will ich suchen, die Versprengten zurückbringen. Die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen. Aber die Fetten und Starken werden ich beseitigen. Ich weide sie, wie es recht ist. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Jahwe der Herr: Passt auf, ich werde zwischen Schaf und Schaf, zwischen Wittern und Böcken richten. Darum spricht Jahwe der Herr zu ihnen: Passt auf, ich bin es. Ich werde für Recht sorgen zwischen den fetten und mageren Tieren. Will ich nun meinen Schafen zu Hilfe kommen, so werde ich für Recht zwischen den einzelnen Schafen sorgen. Also Gott selbst ist der gute Hirte, der seine Schafe, sein Volk versorgt, aber der auch für Gerechtigkeit sorgt, dort, wo Ungerechtigkeit herrscht. Denn was wir hier auch sehen, ist, dass es ziemliche Missstände gegeben hat und dass menschliche Führer eben sich oft kein Beispiel an Gott genommen haben und schlechte Hirten waren. Nicht nach dem Vorbild Gottes gehandelt haben. Und das schreibt Hesekiel eben die Verse davor, ab Vers 1, über die schlechten Hirten. Das Wort Jaches kam zu mir. Er sagte: Du Mensch, weissage gegen die Hirten Israels, sprich zu ihnen. So spricht Jahwe der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich nur selbst versorgen. Müssen die Hirten nicht die Herde versorgen? Ihr genießt die Milch, nehmt Wolle für eure Kleidung und schlachtet die besten Tiere. Aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Den Schwachen habt ihr nicht geholfen, die Kranken nicht gesund gepflegt, gebrochene Glieder nicht geschient, versprengte Tiere nicht zurückgebracht und verloren gegangene nicht gesucht. Mit Härte und Gewalt habt ihr über sie geherrscht. Da verliefen sie sich, denn sie hatten ja keinen Hirten. und fielen Raubtieren zum Opfer. So zerstreuten sich meine Schafe und irrten im ganzen Land umher. Auf Bergen und Hügeln. Niemand fragte nach ihnen und niemand suchte sie. Darum, ihr Hirten, hört das Wort Jahwes. So wahr ich lebe, spricht Jahwe der Herr, so geht es nicht weiter. Meine Schafe wurden geraubt und von wilden Tieren gefressen, weil kein Hirte da war. Denn meine Hirten haben nur für sich selbst gesorgt und nicht nach meinen Schafen gefragt. Darum hört das Wort Jahwes, ihr Hirten. So spricht Jahwe der Herr, ich werde gegen die Hirten vorgehen und meine Schafe von ihnen zurückfordern. Also das sehen wir gerade so am Ende des Alten Testaments, in der Zeit der Propheten, dass es wirkliche Missstände gegeben hat und dass Israels Führer, Israels Hirten alles andere als gute Hirten waren. Nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht und nicht das Wohl des Volkes im Auge. Schafe, die versucht haben, selbst Hirten zu sein, die Autorität und Herrschaft und Macht ausgeübt haben über die anderen Schafe. Mit Härte und Gewalt habt ihr über sie geherrscht. Und das sehen wir im Alten Testament, das sehen wir im Neuen Testament und das sehen wir auch in unserer Gegenwart. Menschen, Schafe, die versuchen, sich als Hirten aufzuspielen. Die versuchen, Lösungen zu finden, die versuchen, die Macht an sich zu reißen und um zu herrschen. Das sehen wir in der Innen- und in der Außenpolitik. Und laut einer neuesten Umfrage wünschen sich viele Menschen wieder einen starken Führer, der die Probleme der Welt anpackt und löst. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass solche Versuche nie gelungen sind und auch nie gelingen werden, weil Menschen sündig, korrupt und verdorben sind und immer nur die eigene Macht und den eigenen Vorteil im Auge haben. Im Endeffekt eben Schafe, die versuchen, Hirten zu sein. Schafe ohne Hirten. Und deshalb schreibt dann Hesekiel weiter, ab Vers 23, dann werde ich einen einzigen Hirten über sie einsetzen, der sie weiden soll, meinen Diener David, Nachkomme von Davids. Ja, er wird sie weiden und ihr Hirt sein. Ich selbst, Jahwe, werde ihr Gott sein und mein Diener David wird der Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, Jahwe, habe es gesagt. Ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Dann werden sie erkennen, dass ich, Jahwe, ihr Gott, bei ihnen bin und sie das Haus Israel, mein Volk, sind, spricht Jahwe der Herr. Ihr seid meine Herde, ihr Menschen seid die Herde, für die ich sorge, und ich bin euer Gott, spricht Jahwe der Herr. Und damit machen wir jetzt einen großen Sprung ins Neue Testament, eben zum Erscheinen dieses einen großen Hirten, der Nachkomme Davids, der Fürst in ihrer Mitte. Und wer wäre als Empfangskomitee für diesen großen Hirten, für diesen Oberhirten wohl passender und angebrachter als eben Hirten? Also warum Hirten? Genau darum, weil der Oberhirte, der große Hirte, empfangen wird. Und dadurch sind wir jetzt da beim Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Wir haben heute schon ein bisschen was davon gehört. Die typische Weihnachtsgeschichte, die wohl in vielen, vielen Häusern am Heiligen Abend gelesen wird. In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, alle römischen Bürger seines Reichs zu zählen und in Listen einzutragen. Diese Einschreibung ereignete sich, ehe Quirinius Statthalter in der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil kein Platz für sie im Gastzimmer war. In dieser Gegend waren Hirten draußen auf den Feldern. Nachts hielten sie Wache bei ihrer Herde. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch gute Nachricht von einer großen Freude für das ganze Volk. Denn heute ist in Davids Stadt ein Retter geboren worden. Es ist Christus der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in den Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von einer ganzen Heerschar des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist und was der Herr uns sagen ließ. Schnell liefen sie los und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Also Hirten empfangen den Erzhirten, den Oberhirten. Das ist, finde ich, mehr als passend und angebracht. Und hier sehen wir den Weg Gottes, der eben wie oft genau umgekehrt ist zu dem, was Menschen machen. Nicht Menschen, die versuchen, Gott zu sein, sondern Gott, der Mensch wurde. Nicht Schafe, die versuchen, ein Hirte zu sein, sondern der Oberhirte, der letztendlich zum Schaf wurde, zum Opferlamm und sein Leben lässt für seine Schafe. Genau der umgekehrte Weg. Und auch eine wichtige Stelle zum Thema Hirte ist Johannes 10, auch sehr bekannt, wo Jesus über sich selbst dann sagt: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe interessieren ihn nicht. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben ein für die Schafe. Jesus ist beides. Er ist der Oberhirte und das Opferlamm in einem. Also warum Weihnachten? Genau deshalb, weil der Oberhirte zu den Schafen kommt, der gute Hirte. Er ist erschienen, empfangen von anderen Hirten und wird dann selbst zum Schaf, zum Opferlamm und opfert sich für seine Schafe. Und dann geht der Oberhirte wieder zurück zu seinem Vater. Und deshalb setzt er dann Unterhirten ein. In Johannes 21 steht, das ist das Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Also dieser Auftrag ging vom Jesus, dem Oberhirten, an Petrus, den Unterhirten, und in weiterer Folge dann an alle Gemeindeleiter, Ältesten, Pastoren, Bischöfe, wie man sie auch in verschiedenen Kirchen nennen mag. Und Pastor und Bischof ist eigentlich nur ein anderes Wort für Hirte. Und jetzt war ja Nikolaustag, Und wenn man Nikolaus anschaut, der hat seinen Bischofsstab, das eigentlich ein Hirtenstab ist. Das ist eben dieses Symbol des Hirten, der Acht gibt auf seine Schafe. Und auch das Interessante dabei, weil ich vorher gesagt habe, Menschen versuchen Schafe zu sein. Jetzt, nach Jesu Dasein, setzt er tatsächlich Schafe als Hirten ein. Aber nicht um Macht und Autorität auszuüben, sondern um im Namen Jesu und in seinem Sinne zu führen, zu leiten, zu versorgen, zu weiden, zu nähren und auch zu achten auf Irrlehre und auf Gefahren von innen und außen. Und das Ganze kann man jetzt sogar noch weiter runterbrechen. Und im kleinen Rahmen ist es eigentlich die Aufgabe von einem jeden Schaf, Acht zu haben auf die anderen Schafe. In Galater 6 steht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und in Hebräer 10, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher der Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also Schafe, die Acht geben auf die anderen Schafe. Und zwar so lang, bis Jesus, der Oberhirte, wiederkommt. Und damit sind wir jetzt beim letzten Buch der Bibel angelangt, wenn der Oberhirte letztendlich seine Schafe sicher nach Hause bringt. Und ich habe da so ein Bild, das mir sehr gut gefällt, wo man eben Jesus, den Oberhirten, sieht, wie er seine Schafe ins neue Jerusalem führt. Auch interessant, sein Hirtenstab schaut nicht aus wie Hirtenstab, sondern er trägt das Kreuz als Hirtenstab. Und in Offenbarung 7 steht, ab Vers 9, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die rings um den Thron herum standen, und die Ältesten und die vier mächtigen Wesen warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden vor den Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie. Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Dann fragte mich einer der Ältesten, weißt du, wer diese weiß gekleideten Menschen sind und woher sie kommen? Ich erwiderte, du musst es mir sagen, mein Herr, du weißt es. Er sagte, diese Menschen haben die größte Bedrängnis überstanden, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird ihnen seine Gegenwart schenken. Sie werden keinen Hunger mehr haben und auch Durst wird sie nie wieder quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und auch keine andere Glut. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das Lamm, das gleichzeitig auch der Oberhirte ist, wird sie weiden auf ewig. Und so schließt sich der Kreis wieder. Am Anfang haben wir Gott selbst gesehen, den Hirten, der auf seine Schöpfung achtet, der sich kümmert um Tiere und Menschen. Er ist der Hüter, der Versorger, der Herr und der Entscheider über Leben und Tod. Dann sehen wir sündige, korrupte Schafe, die versuchen, Hirten zu sein, die Macht an sich reißen und herrschen wollen. Schafe, die Hirten sein wollen. Der Weg Gottes ist genau und andersherum. Er, der Oberhirte, wird letztendlich zum Schaf und opfert sich als Opferlamm für seine Schafe. Und er setzt dann Unterhirten ein, die in seinem Namen und in seinem Sinn agieren, nicht machtdurstig, sondern demütig die Schafherde versorgen und beschützen. So lange, bis der Oberhirte wiederkommt. Und am Ende wird der Oberhirte seine Schafe, die seine Stimme kennen und auf ihn hören, sicher nach Hause bringen. Und das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Amen.